Corona-Topics. Europa in der Pandemie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Corona-Topics. Ich bin Sophie Elmenthaler, ich bin Redakteurin bei der europäischen Presseschau Eurotopics und heute spreche ich mit unserem Korrespondenten für Russland in St. Petersburg, Lothar Deeg. Hallo Lothar, wie schön, dass es geklappt hat.
Hallo Sophie, ich freue mich auch.
Erzähl mir doch erstmal, wie jetzt die aktuelle Situation in Russland gerade ist.
Also der Alltagseindruck ist eigentlich der, dass es so aussieht, wie als würden sowohl von der staatlichen Seite wie auch von der Bevölkerung her, man sich Mühe geben, diese Pandemie weitgehend zu ignorieren im Moment. Also man nimmt es sehr locker, es ist nicht mehr das Top-Thema und man sieht es eben auch an der Bereitschaft, Masken zu tragen in solchen Situationen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, dass das vielleicht noch jetzt im Moment jeder Fünfte macht, würde ich mal so nach meiner Einschätzung sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Situation natürlich im Gesundheitswesen im Moment einigermaßen beherrschbar ist und es also nicht diese katastrophalen Zustände gibt, wie wir sie zum Teil im Frühjahr hatten. Dass die Krankenhäuser sich im Frühjahr wirklich zu den Infektionsherden Nummer 1 entwickelt hatten. Also der Vorbehalt gegenüber dem Gesundheitssystem, der ist schon stark, wenngleich man schon auch sagen muss, dass sich das System während der Pandemie jetzt eigentlich doch recht professionell entwickelt hat und nach diesem anfänglichen Chaos und eindeutigen Überforderung man mittlerweile den Eindruck hat, dass die Ärzte durchaus wissen, was sie da tun müssen und wie sie es tun müssen.
Wie ist denn die Wahrnehmung bei den Leuten? Also befürworten Sie bis jetzt die staatliche Pandemiepolitik oder sind Sie da eher skeptisch, dass Putin das Richtige gemacht hat?
Also mein Eindruck ist, dass die Menschen da der russischen Führung ein relativ anständiges Zeugnis ausstellen. Man kann also schon sagen, dass wohl Maßnahmen getroffen wurden, die auch gewirkt haben. Und was sicherlich das Wichtigste war, dass Putin nicht, wie manche Kollegen so aus der autokratisch-populistischen Ecke wie Trump oder in Brasilien Bolsonaro, die Pandemie negiert hätte, sondern im Gegenteil, er hat es eigentlich sehr ernst genommen und auch die ganze Regierung hat es eben sehr ernst genommen und recht schnell eben zum Teil sogar sehr scharfe Maßnahmen ergriffen. Unzufriedenheit oder Protest, der manifestiert sich eigentlich eher an anderen Themen wie eben der Verfassungsreform, die da im Sommer auch noch durchgezogen wurde. Vorfällen wie Nawalny oder der Absetzung des Gouverneurs in Chabarowsk. Also das politische Leben ist eigentlich durch Covid nicht irgendwie verschoben worden. Mal abgesehen davon, dass natürlich die Pandemie ein wunderbarer Vorwand war, der zum Teil bis heute noch durchgezogen wird, um Demonstrationen gar nicht erst zuzulassen. Also Massenversammlungen wurden radikal verboten. Praktisch wurde das nicht immer unbedingt durchgesetzt, wie wir es in Chabarowsk gesehen haben im Laufe des Sommers.
Dann kommen wir jetzt zu meinem nächsten Punkt, nämlich die Informationspolitik. Also ein Beispiel dafür wäre etwa der Impfstoff, den Russland ja im August offiziell zugelassen hat. Also hierzulande waren halt die Medien und die Experten in der Regel sehr, sehr skeptisch, weil der Impfstoff eben nicht alle üblichen Phasen durchlaufen hatte. Die Phase 3 fehlte komplett und zuerst waren auch die Studien nicht zugänglich, die dazu durchgeführt wurden. Dann wurden sie veröffentlicht, dann wurden an den Ergebnissen auch irgendwelche Zweifel laut und so weiter. Wie wird denn diese ganze Geschichte in Russland diskutiert?
Ja, in der Tat sehr unterschiedlich. Man hat da immer den Eindruck, es gäbe hier sozusagen zwei parallele Öffentlichkeiten. Das eine sind eben die staatlichen Medien oder staatsnahen Medien, die die Lage natürlich so darstellen, wie es dem Kreml recht ist. Da wird im Moment eben so der verhaltene Optimismus verbreitet, während wenn man eben unabhängige Medien liest oder auch einfach hört, was die Menschen so reden, sieht man das ganz anders und auch die Vorbehalte gegen den Impfstoff sind, wenn man unabhängige Umfragen sich da anschaut, ziemlich hoch. Ich denke, so in etwa genauso hoch wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern auf der Erde. Wir haben hier also in der Tat zwei Streams, sozusagen zwei Mainstreams geradezu, die parallel laufen und wo wenig irgendwie dazwischen vermittelt wird. Was sicherlich mitspielt, ist auch diese russische Einstellung, das Avos nennt man das hier sozusagen, auf gut Glück oder abwarten, abwarten und weitersehen. Das ist sicherlich die Standardhaltung der meisten, die sagen, na gut, wenn der Impfstoff dann wirklich funktionieren sollte, dann habe ich nichts dagegen, dann lasse ich mich impfen. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Leute massenweise losstürmen würden, um sich diesen Impfstoff geben zu lassen, wenn er denn in die wirklich freie Verteilung kommt. Das fängt jetzt so ganz langsam an, aber es ist faktisch im Moment auch noch eine verkappte Testphase. Dass man eben offiziell dieses Label zugelassen, schon etwas früher draufgeklebt hat, aber faktisch am Vorgehensweise sich nicht so viel unterscheidet von anderen Ländern. Ja.
Du hattest mir auch im Vorgespräch was erzählt, was ich ganz interessant fand, nämlich, dass dieses Vorgehen, also dass man sozusagen etwas schon mal zulässt und nicht nach diesem strengen internationalen Protokoll unter die Leute bringt, dass es ja etwas ist, was hierzulande sehr viel Empörung auslöst. Und du meintest aber, es gäbe da so einen Mentalitätsunterschied. Kannst du mir das nochmal erzählen?
Ja, das ist sicherlich in Russland so, dass man eben gerne mal bereit ist, für einen großen Durchbruch auch ein größeres Risiko einzugehen. Da wird gerne zum Beispiel auf die Raumfahrt verwiesen. Man sagt dann eben, Gagarin wäre nie ins Weltall gekommen, wenn man alle Sicherheitsbedenken und alle Vorsichtsmaßnahmen 100%ig umgesetzt hätte, dann hätte man sowas gar nicht machen können. Und dann könnte man wahrscheinlich auch Raumstationen bis zum heutigen Tag kaum betreiben. Und eine solche kritische Situation erfordert eben auch ungewöhnliche, bisschen spontane, vielleicht auch etwas eilige Maßnahmen. Das ist eine Haltung, die eigentlich in Russland ganz gut zu vermitteln ist. Vielleicht im Gegensatz zur westlichen Versicherungsmentalität, wo man eben lieber dreimal sich absichert. Und ich denke mal, die Entwickler dieser Impfstoffe hier in Russland, die wissen sehr gut, dass sie gedeckt werden vom Staat auch, dass ihnen also da keiner einen Strick daraus drehen wird, wenn es da vielleicht doch etwas größere Schwierigkeiten geben sollte, sondern der Staat hat sich mit Begeisterung eigentlich darauf gestürzt, eben verkünden zu können, man sei da ganz weit, man sei vorne dran. Und man hat das natürlich auch ein bisschen als einen PR-Effekt ausgenutzt gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber natürlich auch weltweit.
Okay. Dann kommen wir jetzt nochmal weg von dem Impfstoff hin zu der eher allgemeinen Informationssituation. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt im Grunde zwei Streams oder so zwei mediale Öffentlichkeiten. Aber hat sich da während der Corona-Krise irgendwas geändert? Wo informieren sich denn die Menschen über das Geschehen im Land? Also lesen jetzt alle Bürger die staatsnahen und die kritischen Medien und basteln sich dann ein eigenes Bild? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also hatte ich eigentlich nicht den Eindruck. Es gibt einen großen Teil, dem ist eigentlich erstmal alles egal. Der informiert sich kaum noch aus den einen wie den anderen Medien. Der nimmt Informationen nur auf aus dem, was halt das Umfeld so redet. Dann haben wir diesen großen Block der staatsnahen Medien, vor allem das Fernsehen, nach wie vor eben vorne dran als wichtigstes Medium, mit dem man wirklich die großen Massen erreichen kann. Das ist völlig auf Staatslinie, sodass viele Menschen, die ein bisschen kritischer eingestellt sind, diese Medien schon gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Und diese Gruppe der Bevölkerung, die ich vielleicht so auf 20, 25, 30% maximal taxiere, die informiert sich weitgehend eben auf unabhängigeren Kanälen. Die sind vor allem oder fast nur noch im Internet zu finden, die doch sehr offen und unabhängig und auch kritisch berichten, auch wenn der Staat immer wieder versucht, da Bremsblöcke sozusagen eins hinzuwerfen und auch manchmal Leute eben an die Kandare nimmt mit Strafen für irgendwelche als unbotmäßig erscheinenden Informationen. Da wurde ganz schnell ein Gesetz erlassen, dass das Verbreiten von Falschmeldungen über Corona oder über eine pandemische Erkrankung unter Strafe stellte. Also da gab es Einzelfälle in der Provinz, wo Leute darüber berichtet hatten, im Krankenhaus XY sei es zu einem schweren Ausbruch gekommen und es gäbe nicht genug Schutzkleidung dort oder man würde dort schlampern. Und wenn das der behördlichen Darstellung der epidemiologischen Situation in dieser Region widersprach, konnte man dafür zur Rechenschaft gezogen werden, für solche Berichte, weil natürlich dann der entsprechende Blogger nicht sich auf einen konkreten Arzt berufen hat, den er nicht namentlich genannt hat, sondern klar, kein Arzt hätte das gesagt, unter Namensnennung so etwas. Ne? Hier wurden Strafen verhängt für solche Informationen. Ne?
Okay, dann war es das von meiner Seite. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe natürlich sehr, dass du weiterhin gesund bleibst. Wir hoffen alle, dass die Pandemie nicht mehr vollkommen durch die Decke geht jetzt in den nächsten Monaten. Und ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, Sophie, herzlichen Dank auch und tschüss.
Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, was in Bezug auf Corona oder auch sonst so in Europa los ist, dann abonniert doch unseren Newsletter unter eurotopics.net oder folgt uns auf Twitter oder Facebook. Bleibt gesund und bis bald.
Das war Corona Topics, Europa in der Pandemie. Ein Podcast im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.